Herzlich willkommen bei der aktuellen Folge von The Real Pain. Wir freuen uns ganz besonders, heute den Magister Louis Obrowski begrüßen zu dürfen. Seines Zeichens Präsident des Verbandes der institutionellen Immobilieninvestoren in Österreich. Lieber Louis, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das sind sehr, sehr spannende Zeiten, um mit einem Vertreter aus dem Investorenbereich zu sprechen. Wir bitten dich, dass du dich kurz vorstellst. Insbesondere auch etwas über den Verband erzählst. Und unsere Einstiegsfrage ist immer auch, was beschäftigt dich im Moment am meisten im Sinne der Herausforderungen, Pains?
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Louis Obrowski und ich bin in meiner Funktion als Mitglied des Verbandes der institutionellen Immobilieninvestoren da. Was tut oder wofür steht der Verband der institutionellen Immobilieninvestoren? Wir sind ganz klar eine Interessensvertretung und unsere Mitglieder sind österreichische Immobilieninvestoren, große Investoren, aber auch ausländische, die in Österreich in Investitionen tätig werden. Was ist unsere Aufgabe? Wir wollen ein Umfeld schaffen, das prinzipiell die Möglichkeit für Immobilieninvestitionen verbessert. Nicht zum Selbstzweck für uns selber, sondern alle unsere Mitglieder veranlagen für eine dahinterstehende Vermögensgesamtheit, das heißt für eine Mehrzahl von einzelnen Anlegern und vertritt deren Interessen. Und unsere Aufgabe ist es eben, das Umfeld nach Möglichkeit dahingehend zu verändern, zu verbessern, dass das Investitionsumfeld für private Investitionen besser wird. In diesem Zusammenhang halten wir Kontakt mit den im Nationalrat vertretenen politischen Parteien, meist mit deren Immobiliensprechern oder Bautensprechern. Und um es pointiert zu sagen, als Immobilieninvestor hat man ja im heutigen politischen Umfeld relativ wenig zu gewinnen. Wenn man es sehr gut macht, kann man sich vom Massenmörder bis zum Händeldieb hinaufarbeiten. Aber damit ist der Plafond eigentlich erreicht. Und eine Zusatzaufgabe ist auch jene, herauszustellen, dass wir uns nicht in Konkurrenz oder gar in Gegnerschaft zu öffentlicher Bautätigkeit, zu gemeinnütziger Bautätigkeit, zur Bautätigkeit vielleicht von Gebietskörperschaften sehen, sondern als sinnvolle, als notwendige Ergänzung.
Pains, Herausforderungen.
Herausforderungen. Was sind die Herausforderungen? Ja. Wenn wir ein bisschen in der Geschichte zurückschauen, und ich glaube, man muss immer die Geschichte verstehen, kennen, um in der Gegenwart die entscheidenden Weichen für die Zukunft zu stellen. Dann sieht man, dass bis vor 4, 5 Jahren das Umfeld für Immobilieninvestitionen in Österreich und man muss sagen auch in Europa ein sehr, sehr gutes war. Mit dem Jahr 2022 hat sich das gesamtpolitische Umfeld geändert, auch durch geopolitische Herausforderungen. Kriege sind in Europa wieder nahe an uns herangerückt. Und damit gab es eben auch wirtschaftliche Verwerfungen. Und diese wirtschaftlichen Verwerfungen haben dazu geführt, dass Immobilieninvestitionen per se nicht mehr die Attraktivität genossen wie in den Jahren davor. Und es ist dazu gekommen, dass auch viel Geld abgeflossen ist. Das ist das eine Thema. Das sind normale Zyklen, mit denen muss man leben, mit denen kann man leben. Und hier muss man sich auch arrangieren. Das zweite ist jedoch, dass das regulatorische Umfeld beispielsweise für Immobilienveranlagungen auch die politischen Entscheidungen dahingehend getroffen wurden, dass sie trotz der schlechten wirtschaftlichen Voraussetzungen dieses Geschäftsfeld noch weiter verschlechtert haben. Beispielsweise durch wiederholte Aussetzen von Indexierungsmaßnahmen im geregelten Bereich, ein Bereich, wo es ohnehin schon sehr, sehr niedrige Mieten gibt, ist es noch untersagt worden, den Eigentümern eine Indexierung vorzunehmen. Damit wir verstehen, was das heißt, eine Indexierung bedeutet eine Wertstabilität der dahinterliegenden Mieten. Wird die Indexierung ausgesetzt, wird in Wirklichkeit die Miete real gekürzt. Jeder verantwortungsvolle Immobilieneigentümer, insbesondere natürlich ein institutioneller, macht eine Planung, aber nicht wie ein Politiker auf 3 Monate, 6 Monate oder bis zur nächsten Wahl, sondern angepasst an den Lebens- und Bewirtschaftungszyklus der Immobilie. Und da denkt man in Jahren oder auch in Jahrzehnten. Denken wir auch nur an die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten. Und mit diesem Eingriff in die Mieten wird die Kalkulationsbasis verändert oder überhaupt unmöglich gemacht. Und zwar die Kalkulationsbasis nur für die normalen Instandhaltung und Instandsetzungsarbeiten. Will man hier auch noch zukunftsweisende Maßnahmen, Stichwort Energiewende, klimafitte Ausstattung der Objekte, dann braucht es hier wirklich viel Geld. Und dieses Geld ist bei Aussetzen oder bei wiederholten Aussetzungen von Indexierungen einfach nicht mehr da.
Du hast jetzt ein paar Pains angesprochen. Also Alex, ich weiß nicht, wie es das du siehst, aber irgendwie, wir kommen um dieses politische Pain-Thema einfach nicht drum herum und wir kommen da irgendwie nicht weg. Und jetzt, ich meine, wir nehmen heute auf am 11.06. und es ist jetzt kurz vor 15 Uhr und jetzt ist die Pressekonferenz von der EZB, ob die Zinsen erhöht werden, ja oder nein. Deswegen habe ich da am Handy schon den Live-Ticker. Vielleicht können wir dann irgendwann einmal sagen, ob sie erhöht werden oder nicht. Aber weil du jetzt Investitionen angesprochen hast. Auf der einen Seite können wir die Investitionen als Immobilieneigentümer, als Vermieter nicht über die Indexierung zumindest in der Geldentwertung anpassen. Andererseits steigen jetzt die Zinsen wieder, weil es an allen möglichen anderen Ecken und Enden ja auch brennt. Das hat nur Ölpreis. Habt ihr im Verband, um die Interessen eurer Mitglieder zu vertreten, irgendwelche Ideen, wie man das verbessern könnte, wie man da wieder rauskommt aus diesem, es kommt immer irgendwas Neues, immer eine neue Blockade, immer eine neue Hürde, oder?
Also wir haben viele Ideen gehabt. Wir haben eben im Diskurs mit den Parteienvertretern, die für Immobilienagenten zuständig sind. Wir haben regelmäßigen Kontakt sowohl mit den Vertretern der jetzigen Regierung als auch der vorigen Regierung. Und wir haben hier viele Maßnahmen und Vorschläge eingebracht, sei es eine degressive Abschreibung, also bei bestimmten, zum Beispiel klimapolitischen Maßnahmen in einer Immobilie, dass eben in den ersten Jahren höhere Abschreibungssätze zur Anwendung kommen und in den Folgejahren laufend geringer werdende. Mhm. Wir haben einen Investitionsfreibetrag ins Spiel gebracht. Wir haben ins Spiel gebracht, dass nur bestimmte Maßnahmen bei Instandsetzungen von diesem Maßnahme-Investitionsfreibetrag degressiver Abschreibung berücksichtigt werden sollen. Und wir haben in einem Rechtsstaat, eigentlich traurig, dass man das ins Spiel bringen muss, immer wieder betont, dass wenn solche Maßnahmen umgesetzt werden, dass es auch eine Rechtssicherheit geben muss. Wir haben Abschreibungszeiträume im Steuerrecht über 10 oder 15 Jahre. Wenn hier eingegriffen wird, dann wird oft rückwirkend eingegriffen. Manchmal, wenn wir an die Steuerreform 2016 denken, 9 Jahre zurück, also bis in eine Investitionsentscheidung des Jahres 2007. Mhm. Das ist unglaublich. Wir sind hier bei der Rechtssicherheit mittlerweile auf einem Stand, der mittlerweile bedenklich ist. Wir waren historisch in den 10er-Jahren bei Rechtssicherheit, hier gibt es internationale Rankings, bei Platz 13, 14, 15 gelegen. Mittlerweile sind wir über 30 und finden uns hier im Reigen mit einigen afrikanischen Ländern wieder. Frage, wollen wir das wirklich?
Ja. Ich meine, das betrifft ja eigentlich nicht nur die Immobilienbranche, diese Rechtsunsicherheit, die wir mittlerweile haben. Ich meine, an die ganzen Mineralölkonzerne, will jetzt nicht für die in die Bresche springen, aber die haben ja genau das gleiche Thema jetzt auch in Österreich, Deutschland mit den Benzinpreisbremsen und sie dürfen jetzt, wo die Bremse jetzt irgendwann im Juni, glaube ich, in Deutschland ausläuft, dürfen sie nicht gleich automatisch die volle Preiserhöhung irgendwie reinhauen. Also das sind irgendwie so Eingriffe in die Marktwirtschaft. Damit ruiniere ich mir ja die Marktwirtschaft in Wirklichkeit, oder?
Völlig richtig. Und wir leben in einer Zeit, wo für einfache Lösungen nach Möglichkeit möglichst komplizierte Prozesse geschaffen werden. Du hast angesprochen die Benzinpreisbremse. Wir liegen derzeit bei einer Bremse von 1,7 Cent pro Liter. Mhm. Und dafür wurden wieder komplizierte Novellierungen von Gesetzesmaterien vorgenommen.
Schauen wir wieder zurück zu den Immobilien. Wir haben ja vor zwei Folgen den Manfred Wilschnick da gehabt, der gesagt hat, wir haben in Österreich jetzt mittlerweile das Problem, dass wir institutionelle ausländische Investoren kaum mehr reinkriegen, weil die halt einfach diese, wie du angesprochen hast, diese Rechtssicherheit einfach nicht mehr vorfinden, weil sie eben so lange Planungsdauern und so weiter gibt. Habt ihr auch das Gefühl im Verband, dass es da schwieriger wird, internationale Investoren?
Auf jeden Fall. Ein gutes Beispiel wäre die Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse, wir wissen alle, deckelt die jährlich potenziell mögliche Indexierung. Kleiner Sidestep. Eine fast wortgleiche Regelung gab es schon im mietrechtlichen Inflationslinderungsgesetz, MILG, im Dezember 23, noch unter der alten türkis-grünen Regierung. Das galt damals nur für den geregelten Bereich und sollte erstmals im März bzw. April 25 zur Anwendung kommen. Blöderweise hatten wir im Jahr 25 eine Inflation von 3%. Und bevor das Gesetz zum ersten Mal zur Anwendung gelangte, wurde es bereits durch eine neue Regelung, nämlich Aussetzen der Indexierung im geregelten Bereich, ersetzt. Das ist eine Rechtssicherheit wie in Djibouti. Entschuldigung für diese saloppe Ausdrucksweise, aber das ist eines Rechtsstaates nicht würdig. Kommen wir zum eigentlichen Thema Mietpreisbremse. Gedacht ist es als Deckelung der jährlich potenziell möglichen Indexierung. Für einen ausländischen Investor wird aber häufig bei einer oberflächlichen Betrachtung nur wahrgenommen, in Österreich sind mittlerweile auch im freien Bereich die Mieten gedeckelt. Warum soll ich mich dann mit diesem Investitionsstandard beschäftigen, wenn ich keine Marktmiete erzielen kann? Und somit werden potenziell notwendige Investitionen in Österreich verhindert. Und dies bei einer Situation, wo wir sehenden Auges in eine Wohnungsknappheit hineinlaufen. Wir haben in Wien derzeit etwa ein Niveau von Baugenehmigungen von 40% gegenüber dem Volumen von vor 5, 6 Jahren. Die fehlenden Bauverfahren und Baugenehmigungen von heute sind die fehlenden Wohnungen von morgen und übermorgen.
Fehlende Baugenehmigungen, weil zu wenig eingereicht wird oder und weil es auch zu lange dauert?
Sowohl als auch. Wir haben derzeit wesentlich weniger Einreichungen, also deutlich weniger als die Hälfte gegenüber den Boomjahren. Und es dauern heute Verfahren im Durchschnitt länger als früher. Gleichzeitig sind die Anzahl der Mitarbeiter der Gemeinde Wien deutlich gestiegen. Wie das Ganze zusammenpasst, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ja, also zu diesem Themenblock, es zieht sich, wie die Sandra schon gesagt hat, fast durch, seit wir den Podcast machen, durch auf das politische Thema. Louis, ich möchte ein nächstes Thema ansprechen. Seit ich dich kenne, ziehst du durch die Lande, um zu differenzieren, dass wir nicht einen Mietmarkt haben in Österreich. Stichwort also U-Bahn-Zeitung, die Mieten steigen schon wieder. Ich bin auch jemand, der das sehr, sehr gerne differenziert, worüber wir eigentlich sprechen. Und ich bitte dich, also du hast das schon gefühlt 100-mal erklärt, es gibt nicht den einen Mietmarkt und vielleicht kannst du da auch ein paar Zahlen oder grobe prozentuelle Verteilungen nennen als Einstieg in das Thema, bevor wir dann vielleicht auch über den sozialen Wohnbau sprechen, wie ihr das seht. Wie sieht das eigentlich aus, der Mietmarkt?
Sehr gutes Beispiel. Österreich ist per se als Land tendenziell eher ein Mietmarkt. Wir haben grosso modo 50% Miete, 50% Eigentum. Nur so nebenbei, das ist in Europa eine relativ geringe Eigentumsquote. Andere mitteleuropäische Länder sind ähnlich, aber nordeuropäische Länder, aber vor allem südeuropäische Länder haben wesentlich höhere Eigentumsquoten. Und da stellt sich immer die Frage, reicher Norden, armer Süden. Allerdings sind halt in Spanien, Portugal oder besonders Griechenland haben wir Eigentumsquoten von nahezu 100%, in Österreich von 50. Schauen wir uns nun die Ballungsräume im Osten an. Wien, dort ist die Eigentumsquote bei knapp 20%. Deswegen ein sehr guter, repräsentativer Mietmarkt per se. Gute 80% des Bestandes sind Mietwohnungen. Aber von diesen 80 Prozentpunkten, Mietmarkt sind unter 10% dem freien Mietmarkt zuzurechnen. Das heißt, jene Markt, wo prinzipiell Mieter und Vermieter die Miete selbstständig ausmachen können. Gute 70% sind fast drittelparitätisch verteilt auf Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes, also vereinfacht gesagt Gebäude, die mit einer Baugenehmigung vor dem 8. Mai 1945 errichtet wurden, dem gemeinnützigen Bereich, also Wohnungen, die unter Zuhilfenahme öffentlicher Fördergelder errichtet wurden, und zum dritten Wiener Gemeindewohnungen, die in der Mietbildung in einer Höhe zu liegen kommen, die ähnlich den gemeinnützigen bzw. dem Vollanwendungsbereich des MRGs unterliegen. Also wir haben einen sehr kleinen Bereich, der tatsächlich frei in der Mietenbildung ist. Und nur diese weniger als 10% werden laufend in der politischen Diskussion diffamiert. Und auch hier werden immer weitere Prügel zwischen die Füße der Investoren geworfen. Anstatt dass man froh ist, dass es diesen Markt gibt, der eben zu dem notwendigen und guten Bestand der Gemeindewohnungen, gemeinnützigen Wohnungen, hier neue Wohnungen entwickelt werden könnten.
Und hier darf ich kritisch noch anmerken, bevor ich an die Sandra übergebe. Also wir haben uns die aktuellen Zahlen noch einmal angesehen. Also wie schon erwähnt, eine dramatische Unterversorgung an Wohnungsangebot. Auch in einer Folge von uns zu hören, gefördertes gemeinnütziges Projekt, 100 Wohnungen, 8000 Bewerberinnen. Im Richtwertbereich höre ich von Menschen, die sich regelrecht bewerben müssen mit Lebensläufen etc., um eine Wohnung zu bekommen, auch schon öfter gehört in dem Format. Jetzt bleibt dieser kleine Bereich, eigentlich ist dann der, wenn ich sage, ich verfall nicht, ich bekomme keine unter Zuhilfenahme von Fördermitteln gemeinnützige Wohnung, wie auch immer, oder eine Gemeindewohnung, dann muss ich mich auf dieses Segment in der Wohnungssuche konzentrieren. Und dieses Segment ist von einer enormen Dynamik natürlich, unterliegt einer enormen Dynamik. Und das ist das, was in der Presse dann oft plakativ als für die Mietsteigerung in Räumen gezogen wird.
Vollkommen richtig. Es sind natürlich kommunizierende Gefäße. Der Bestandsschutz im Altbestand, vor allem im Vollanwendungsbereich des MRGs, ist aus unserer Sicht teilweise überbordend. Und dieser überbordende Bestandsschutz, es ist tatsächlich für einen Vermieter fast nicht möglich, einen Mieter zu kündigen im Vollanwendungsbereich des MRGs, führt dazu, dass neu auf den Mietmarkt hinzutretende Personen, Uni-Absolventen, Leute, die die Ausbildung abgeschlossen haben, junge Paare, junge Familien, sich fast ausschließlich im freien Bereich bedienen müssen. Und dort haben wir eben die höchsten Mieten und wir haben dort aufgrund des geringen Angebotes und der hohen Nachfrage auch derzeit forciert steigende Mieten. Von manchen, auch von einer Regierungspartei, wird dann sofort etwas in die Waagschale geworfen, nämlich eine Mietdeckelung oder eine Deckelung eben der Indexierung. Aber vergessen wir bitte eines nicht. Jede gesetzliche Maßnahme der Deckelung einer Miete schafft genau 0 neue Wohnungen. Berührt also das Problem in keinster Weise. Was würde das Problem lösen? Erstes Semester oder erstes Monat Volkswirtschaft, wenn man das Angebot erhöht bei einer gegebenen Nachfrage, dann wird sich das Preisniveau stabilisieren bzw. sinken. Was wäre also der richtige Weg? Ein Umfeld zu schaffen, dass es für private Investitionen attraktiv ist, in diesen Markt zu investieren und gleichzeitig ein Angebot zu schaffen.
Ja. Das habe ich mir auch immer gedacht, beziehungsweise war ich da auch immer absolute Überzeugung. Und dann habe ich letzten Herbst haben wir die Daniela Unterholzner von Neuner Haus zu Gast gehabt im Podcast. Und sie hat gesagt, es gibt wohl Studien, dass gerade beim Grundbedürfnis Wohnen dieser Markt versagt, dass ein Mehrangebot, nicht so wie bei der Zahnpasta, ich habe 7 verschiedene Zahnpastern zur Auswahl, irgendwann sinken die Preise, dass das beim Wohnen, beim Mieten nicht so ist, dass da die Preise sinken, sondern es wird ein gewisser Mindestpreis mehr oder weniger eingehalten und da stehen die Wohnungen lieber eine Zeit lang leer. Sieht man ja jetzt auch, der Alex hat vorher im Vorgespräch auch Leerstandsquoten genannt, bevor sie zu einem niedrigeren Preis vermietet werden. Und das ist halt auch so das, was man medial dann immer oder politisch auch immer wieder hört. Ist das ein berechtigter Vorwurf oder siehst du das nicht so?
Ich ergänze, Louis, bevor du antwortest, danke Sandra, dass du darin, weil dann ergänze ich jetzt gleich eben die Information. Das wird von gewissen politischen Kreisen jetzt auch immer wieder genutzt als Argument, dass sozusagen die Vermögenden horten da ihre Wohnungen und spekulieren. Ich spreche es jetzt einmal aus. Ja. Und es werden immer noch so Quoten von 3-5% genannt, was eben in Österreich 150.000 bis 250.000 leerstehenden Wohnungen entspricht, um das zu ergänzen, was der Sandra gesagt hat.
Also ganz klare Antwort, ja, es gibt leerstehende Wohnungen, ganz klar. Zum einen Teil müssen Wohnungen leerstehen, weil sie werden ja auch regelmäßig saniert. Und um der Instandhaltungs- und Instandsetzungsverpflichtung des Eigentümers nachzukommen, muss dies auch so sein. Aber ganz klar gibt es natürlich im privaten Bereich die Möglichkeit, dass ein privater Eigentümer sagt, ich möchte die Wohnung nur zu einem Preis X vermieten. Wenn ich X mal 0,9 bekomme, dann bin ich nicht bereit zu vermieten. Das Eigentum ist ein verfassungsmäßig gewährleistetes Grundrecht in Österreich und wenn ein Privater so verfahren will, dann wird er wohl auch so verfahren dürfen. Etwas anders sieht es bei den institutionellen Anlegern aus. Die institutionellen Anleger sind in hohem Maße Versicherungen, Pensionskassen, Mitarbeitervorsorgekassen, Immobilienfonds, mithin Unternehmen, die alle für eine Veranlagungsgemeinschaft tätig werden. Und die nebenbei betrachtet auch noch einer strengen Aufsicht, nämlich bei den genannten Unternehmen der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA unterliegen. Und aufgrund dieser Konstellation sind diese institutionellen Anleger verpflichtet, für deren Veranlagungsgemeinschaft das bestmögliche Ergebnis herauszuholen. Das heißt, diese Anleger können und dürfen es sich nicht leisten, im Interesse der Anleger Wohnungen großflächig leerstehen zu lassen, sondern die müssen diese zum Marktmietpreis vermieten, wie sich dieser eben ermittelt. Denn täten sie das nicht, dann würden sie sich auch strafrechtlich verantwortlich machen. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grat, dass man dann eben im Bereich 153 StGB Untreue ist, wenn man das Vermögen Dritter, für das man treuhändig tätig wird, nicht ordentlich bewirtschaftet.
Okay, das heißt, unter Markt zu vermieten, weil ich sage jetzt irgendeine Zahl, Marktmiete ist 20 Euro, ich sage, ich hätte die Wohnungen gern vermietet und ich bin so nett und deswegen vermiete ich sie um 15 Euro.
Das wird wohl nicht gehen, außer man hat im Einzelfall ein karitatives Element, was abgesprochen ist und offengelegt ist, das ist in Ordnung, aber ansonsten wird man zur Marktmiete vermieten müssen. Es können enge Bandbreiten gegeben werden, um zum Beispiel einen Anreiz zu erzielen, schneller zu vermieten. Das ist in Ordnung. Aber im Prinzip muss man zur Marktmiete vermieten. Und ein Institutioneller hat nichts davon, wenn er eine Wohnung leer stehen lässt, sondern der hat nur etwas davon von einem Cashflow. Das heißt, einem institutionellen Vermieter ist am liebsten ein Mieter, der das Objekt ordentlich behandelt, der regelmäßig seinen Mietzins zahlt und am besten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in der Bestandsobjekt verbleibt.
Das sind ja alles Argumente, weil du sagst, erstes Monat Volkswirtschaft, das ist ja jeder normal mit Hausverstand denkende Mensch, versteht ja das Thema Angebot, Erhöhung des Angebots und so weiter. Das heißt, der Punkt ist ja dann eigentlich der, dass diese ganzen Maßnahmen oder Verhinderungen oder wie man immer oder Änderungen von rechtlichen Grundlagen erfolgen ja dann nur zu verfolgenden Zweck, eine gewisse Wählerklientel in einer Stimmung abzuholen. Darf ich das so?
So kann man das sagen, ja. Und es gibt halt in Österreich wesentlich mehr Mieter als Eigentümer. Interessanterweise auch in Interessensvertretungen, die eigentlich für die Wirtschaft zuständig sind. Und man hat den Eindruck, dass auch prononzierte Wirtschaftsparteien, von denen es ja angeblich zwei in der aktuellen Regierung gibt, dieses Thema sich nicht im genügenden Ausmaß an die Fahnen heften. Nur kommen dann halt leider im politischen Diskurs Regelungen heraus, die vielleicht ventiliert wurden im Sinne eines Mieterschutzes, in Wirklichkeit aber nach hinten losgehen. Bestes Beispiel ist die kürzlich verabschiedete Deckelung der Indexierung, vulgo Mietpreisbremse. Was bedeutet das? Wenn wir Zeiten höhere Inflation haben, und wir erleben es in den letzten Jahren, dass dies offensichtlich immer wieder der Fall sein wird, dann habe ich durch die laufende Deckelung nicht die Möglichkeit, die Indexierung nachzuziehen. Die einzige Möglichkeit, eine Erhöhung auf Marktmiete durchzusetzen, ist der Abschluss eines neuen Vertrags. Was bedeutet das für einen Institutionellen? Er wird im Sinne seines Auftrages, für die Veranlagungsgemeinschaft bestmöglich tätig zu werden, ausschließlich befristete Mietverträge abschließen können. Täte er das nicht, würde er sich haftbar gegenüber seiner Veranlagungsgemeinschaft machen. Das heißt, wir werden in Österreich, wo wir historisch gesehen eine große Anzahl von unbefristeten Mietverträgen hatten, in eine Situation kommen, wo es nur noch befristete Mietverträge gibt. Ob dies im Interesse der Mieterinnen und Mieter ist, wage ich zu bezweifeln.
Vor allem, wenn die Wohnungsknappheit so weitergeht, wird der Mietpreis für die verfügbaren Wohnungen so dermaßen ansteigen, dass die Indexierung wahrscheinlich, wenn man die Indexierung durchziehen würde und den Mieter drinnen lassen würde, wahrscheinlich ein besserer Mietzins herauskommen würde für den Mieter, als wie für, wenn man den Vertrag neu abschließen
Korrekt,
müsste.
Ja.
Der Zinsentscheid ist gefallen, es sind der Leitzins ist auf 2,25% erhöht worden. Was mich jetzt zu dem Thema bringt, es sind ja nicht nur die politischen Rahmenbedingungen in Österreich, die uns ja in der Projektentwicklung blockieren. Es sind ja auch, ist ja auch die Tatsache, dass sich viele Dinge einfach auch nicht mehr rechnen. Mit Baukosten in dem Ausmaß, was wir haben, jetzt haben wir ja schon besprochen, der Ölpreis relativ hoch, wirkt sich auch wieder mittelbar auf die Baukosten aus. Und jetzt wieder noch einmal höhere Zinsen, die Inflation wieder irgendwie einzufangen. Und dann noch die Rechtssicherheit dazu. Es ist einfach völlig unattraktiv, irgendwas zu bauen in Wirklichkeit.
Vollkommen richtig. Es ist aber langsam nicht nur zu bauen unattraktiv, sondern überhaupt eine unternehmerische Tätigkeit zu entfalten, zunehmend unattraktiv. Und wenn man sich nur die gestrige Budgetrede unseres Finanzministers anschaut oder anhört, die immerhin knapp 1,5 Stunden gedauert hat, hier ist kein einziges Mal Bezug genommen worden auf die Leute, die Steuern zahlen, auf die Leute, die Investitionen tätigen und auf die Leute, die vielleicht eine unternehmerische Entwicklung gestalten, entfalten. Und das ist doch sehr bezeichnend.
Ja, das ist, also da schneiden wir jetzt ein Thema an. Ich habe mir diese Budgetrede nicht angehört, Sicherheit für meinen Blutdruck, weil ich brauche nur ein Nova für Elektroautos und jetzt Dachbezug für Elektroautos, da steigt mir das Gimpfte von vor 20 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es aber dennoch interessant, dass wir es in Österreich jetzt doch schaffen, mit Startups, insbesondere aus Linz, da doch wieder ein bisschen Wellen zu schlagen und dass doch auch viele Jungunternehmer sagen, sie wollen bewusst in Österreich bleiben. Nämlich auch das Unternehmen Emmy, das von Entropic erworben wurde, dass die gesagt haben, sie wollen einen Standort in Österreich behalten. Persönliche Meinung, finde ich total mutig, das zu machen. Schauen wir mal, wie lange es dabei bleibt.
Ja, danke Sandra, dass du ein bisschen jetzt den Kreis erweitert hast, weil jetzt kommen wir schon in Richtung der Abschlussrunde. Aber ich möchte, bevor wir dann zum Kategorie Persönliches, keine Sorge, es tut nicht weh, kommen. Andere Assetklassen, ist das ein Thema bei euch? Ist es aufgrund jetzt der massiven Wohndiskussionen, die wir ja gerade jetzt auch in dem Podcast geführt haben oder gehört haben, ein Thema? Andere Assetklassen in eurem Verband? Wie?
Ist ein Thema. Wir haben ein ausländisches Mitglied in unserem Verband, das zwei große Einkaufscenter im Bestand hat, eines am linken Donauufer und ein zweites südlich von Wien, das die größte Handelsagglomeration Mitteleuropas ist. Das heißt, es ist für einzelne Mitglieder sehr wohl ein Thema, auch in Handelsimmobilien zu investieren. Darüber hinaus investieren etliche unserer Mitglieder auch in gemischt genutzte Immobilien, nämlich dass die Erdgeschossflächen meist gewerblich eben vermietet ist. Das heißt, es ist ein Thema, ja. Traditionell ist aber bei vielen unserer Mitglieder aufgrund der konservativen Ausrichtung ein Schwergewicht auf der Wohnimmobilie zu liegen gekommen.
Weil es einfach die sichersten Renditen...
Weil es einfach die sichersten, langfristigsten Renditen unter der Prämisse der Rechtssicherheit bieten. Keine hohen Renditen, also das ganz sicherlich nicht. Wir reden hier von Renditen, die irgendwo im Bereich von 2-3.5% liegen, also eher im überschaubaren Bereich, aber die vernünftige Cashflows generieren können. Und bei einigen Mitgliedern durchaus auch ein Thema, aufgrund der prinzipiellen sozialen Grundeinstellung, hier auch der Gesellschaft etwas zu geben. Und dies hat sich ja auch gezeigt bei unseren Vorschlägen. Wir wären bei der vergangenen türkis-grünen Regierung bei klimapolitischen Maßnahmen, Investitionen in den Gebäudebestand mitgegangen. Wir haben das sogar aktiv angesprochen und hätten eigentlich gedacht, dass bei dieser Regierungskonstellation das ein Thema wäre, das beide Fraktionen positiv verarbeiten können. Leider, wie wir wissen, ist es gescheitert. Es hat sich nämlich diese Regierung nicht einmal darauf einigen können, dass es eine Lockerung bei den Bestandsrechten geben muss. Also wir haben ja immer noch die Situation, wenn sich ein Mieter weigert, beispielsweise seine Gasversorgung aufzugeben, ist der Eigentümer verpflichtet, die Gasversorgung des Hauses neben einer modernen Energieform aufrechtzuerhalten. Mhm. Das sind Zustände, die eigentlich himmelschreiend sind.
Ja, Richtung Persönliches, es betrifft nicht dich persönlich. Wir haben nur selten Gäste, die sozusagen im politischen Umfeld bewegen. Und du schaffst diese Frage sicher eloquentest und diplomatisch auf höchstem Niveau zu umschiffen. Für unsere Hörerinnen und Hörer, wie kann man sich so ein Treffen mit Politikern vorstellen, ohne jetzt natürlich eine Partei zu nennen und eine Gesinnung oder ähnliches? Wie läuft das ab? Bereitet aber vielleicht auch wirklich im Ernst wieder, gibt es da eine Agenda? Gibt es da im Vorfeld ein E-Mail, wo man sagt, wir haben heute die und die Dinge, möchte ich mit Ihnen, mit dir besprechen? Mhm. Und was kannst du da ein bisschen für Einblicke geben, wieso auch die Arbeit in diesen Ausschüssen oder was auch immer das sind, funktioniert?
Also im Prinzip ist es ein offener Dialog, wo festgehalten wird, dass das, was in dem Raum besprochen wird, auch in diesem Raum bleibt. Keiner der Mitglieder macht ein LinkedIn-Post-it oder auf sonstigen Kanälen. Es gibt keine Presseaussendung, kein Pressegespräch darüber. Das, was diskutiert wird, bleibt doch in diesen vier Wänden. So kann der Dialog offen geführt werden und auch in der Hoffnung, dass ein sinnvolles Ergebnis dabei herauskommt. Wie sind die Vertreter aufgestellt? Durchaus im Sinne des Wunsches einer Gesellschaft, die divers sein soll, auch in diesem Ausmaß. Es gibt Fraktionen, wo deren Vertreter hervorragend aufgestellt sind und im Thema wirklich verhaftet sind. Tendenziell sind das die kleineren Fraktionen, die hier auf wirklich Fachkompetenz, Ausbildung und natürlich auch politische Eloquenz Wert legen. Bei den Vertretern größerer Parteien kommt es durchaus vor, dass Leute für einen Bereich nominiert werden. Sehr respektable Persönlichkeiten. Nur leider haben sie halt vom Bereich Immobilien oder Mietrecht keine Ahnung. Und das sieht man immer wieder. Mein Wunsch wäre natürlich, wenn ich schon ein Bereichssprecher für einen bestimmten Bereich ist, dann schadet ein Grundwissen oder eine Ausbildung in diesem Bereich nicht.
Wie viele Angebote hast du schon bekommen, ein politisches Mandat zu übernehmen?
Es hat schon mehrere Angebote gegeben, aber wir wollen ja doch lieber seriös arbeiten und deswegen bleiben wir in der Privatwirtschaft.
Das war also ein wunderschönes Schlusswort.
Ja.
Wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre das wirklich, Alex, vielleicht kriegen wir das hin, dass wir mal einen Vertreter oder eine Vertreterin von der Politik zu uns in den Podcast kriegen.
Kennst du meinen Ehrgeiz bei Einladungen? Also,
ja, das müssen wir schauen, dass wir hinkriegen. So, das wäre unser frommer Wunsch.
Aber wir haben einen Soft-Einstieg bekommen. Ja. Aber im Ernst, das ist wirklich interessant, weil dieses Kochen im eigenen und sich gegenseitig, und ich muss sagen, da sind wir auch in der mobilen Wirtschaft ein bisschen vielleicht auch selbst schuld, dieses bei Veranstaltungen sich gegenseitig anjammern. Ihr seid da ein Beispiel, ihr geht's wirklich in die, so keine Konfrontation, in den Diskurs, und nur so kann man eventuell bewegen. Hast du das Gefühl oder die Hoffnung, dass durch eure Arbeit sich die Politik oder das politische Engagement im Interesse, ich meine, von uns allen, Stichwort Wohnen, bessert?
In Nuancen, ja. Es gibt auch immer wieder den Anstoß, das Mietrechtsgesetz zu überarbeiten, zu novellieren, in evento neu zu kodifizieren. Es scheitert mitunter an der Realität. Die traditionell linke Reichshälfte würde bei einer Neukodifizierung, Stichwort allgemeines Wohnrecht, die als Basis die gesetzlichen Bestimmungen des geregelten Bereichs hernehmen. Jede für den Mieter oder die Mieterin positive Ausnahme ist sakrosankt und muss in Stein gemeißelt werden. Und auf dieser Basis könnte man arbeiten.
Burgenländischer Richtwert zum Beispiel.
Genau. Das ist natürlich eine Herangehensweise, die nicht vom Erfolg gekrönt sein wird, sondern jeder von uns versteht, dass man einen gerechten Ausgleich zwischen Mieterinnen und Mietern auf der einen und Eigentümer auf der anderen Seite haben muss. Und hier wäre es sicherlich notwendig, verkrustete Strukturen aufzuheben, auch um hier ein faires, modernes Mietrecht zu schaffen, das auch den Investoren ermöglicht, ein Angebot zu schaffen, dass hier die Mietpreise auf einem vernünftigen, tragbaren Niveau bleiben, so dass es sich für den Investor rechnet und für die Mieterin, für den Mieter leistbar bleibt.
Dann würde ich sagen, bleiben wir in guter Hoffnung, dass sich da was tut und wir als Minderheit in der Immobilienwirtschaft oder die Immobilienwirtschaft als Minderheit und vielleicht nicht so attraktive Wählergruppe nicht komplett überrennt wird.
Genau.
Wissen Sie nicht?
Herzlichen Dank. Den Rest fragen wir dann die Politikerin, die bei uns zu Gast ist. Lieber Lou, herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.